Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Skoll Eagles Skoll, dem Football-Podcast mit mir Marcel De Witt. Und auch heute ist wieder an meiner Seite der gute alte Erik Lange. Moin Erik und ich grüße dich, schön, dass du da bist.
Grüß dich Sally und salve an alle Hörenden.
Der Draft ist vorbei, es beginnt die saure Gurkenzeit, so bezeichne ich das ja gerne, Erik. Aber auch wir wollen nochmal ganz in Ruhe auf den Draft, auf die Picks unserer Teams blicken, auf die der Vikings und die der Eagles. Und natürlich auch nochmal auf den, auf die restlichen Drafts. Was ist uns aufgefallen? Was hat uns gut gefallen? Was sind so ein paar Takeaways? Das ist die Folge, die wir hier heute einmal raushauen wollen. Denn, Erik, das können wir schon mal vorweg sagen, ist jetzt erstmal die letzte vor unserer kleinen Sommerpause. Denn das hatten wir letztes Jahr auch gemacht. Das ist so der perfekte Abschluss für unsere Skoll Eagles Skoll Saison, ne?
Im Endeffekt passiert ja jetzt nicht wirklich was, ne? In den nächsten zwei Wochen sind die Rookie-Camps einfach dran, ne? Die sind ja auch vorgeschrieben von der NFL, dass die an diesem oder am nächsten Wochenende stattfinden müssen. Aber es, bis auf das der Spielplan rauskommt und seien wir mal ehrlich, da macht die NFL auch ein bisschen mehr drum, als es ist, weil wir kennen ja schon, wir wissen ja schon zumindest die Gegner. Ja. Gut, in welchen Wochen das nun sein wird oder ob vielleicht dann noch ein Auslandsspiel dabei ist. Gut, bei den Eagles wissen wir es schon, dass in Woche 1 in Sao Paulo eröffnet wird. Aber ansonsten ist da ja nicht wirklich viel los. Und ich sag mal so, wir haben jetzt fast wieder 7 Monate auch wöchentlich durchgepodcastet, ne, haben. Macht auch immer weiter Bock, aber jetzt ist einfach so, dass für unseren speziellen Podcast eben nichts Relevantes passiert und dass wir uns dann, ja, 4, 5, vielleicht 6 Wochen Pause nehmen. Wir haben uns ja so den Anfang Juni so gesetzt, dass wir da dann eben dann auch in die Division Previews dann reinstarten.
Genau. Das ist der Plan. Also wir fangen wieder von vorne an. Wir werden auch wieder versuchen, den einen oder anderen Gast dabei zu haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Deswegen die, ja, Bitte oder die, die Empfehlung von uns, von mir, dass ihr gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens einfach die Notifications anmacht, sobald wir dann wieder mit der neuen Folge online kommen, ihr es gleich in eurem Feed habt. Wie gesagt, erste oder zweite Juniwoche wird es sein und dann werden wir mit einer der Divisions starten. Womit ich erstmal jetzt aber starten muss, Erik, ist das traditionelle Bier. Heute am Freitag, der war gut, am Freitagnachmittag die Aufnahme bei uns. Wir haben, wie gesagt, ein paar Tage ins Land gehen lassen, um ja auch für uns nochmal so die Drafts der einzelnen Teams und von uns so ein bisschen Revue passieren zu lassen, um ja sich auch nochmal hier und da eine Meinung zu bilden. Generell muss ich nochmal sagen, Erik, lieben Dank, dass ich auch bei dir an Tag 3 sein durfte. Ich habe es ja zumindest irgendwie hingekriegt, mir alle Picks reinzuziehen. Tag 1 haben wir auch zusammen geguckt bei mir. Du warst ja an Tag 2 verhindert, aber gerade der Tag 3, das muss ich sagen, bei dir, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da auch nochmal lieben Dank an deine Frau, die ja die Pizza vorbereitet hat und auch das Essen und die Snacks und natürlich das Bier war sehr lecker bei dir.
War einfach mal wieder eine coole Experience so dieses Mal, ne? Also Runde 1 ist bei uns ja der Klassiker, das guckt man zusammen, da ist auch das Excitement immer am höchsten, aber natürlich trotzdem auch nicht ganz so, ja, nicht ganz so, dass so viel passiert, ne? Wir haben die 10 Minuten, die dann auch gerne mal 15 Minuten werden und ja, es sind natürlich die Spieler, die den Impact sofort bringen sollen, aber eben dann auch 2 Uhr nachts bis morgens um 6. Da hat man ja auch gemerkt, deswegen haben wir ja auch keine Instant Reaction gemacht. Wir waren einfach Knülle im Endeffekt. Ich hatte auch noch einen Arbeitstag vor mir. Also deswegen war der dritte Tag, das war natürlich überragend. Also um 18 Uhr schön, beste Zeit für uns Deutsche. Und du weißt, okay, das Ding geht bis um 1, um 2. Wir haben uns dann ja gegen Mitternacht, bist du dann mit dem Handy nach Hause gelaufen, um die restlichen Picks zu sehen. Genau, weil da war ich dann nach dem Spiel auch gut was im Eimer. Aber das hat natürlich super viel Bock gemacht. Da waren ein paar geile Sachen dabei und einfach da Spiele, dann auch die Namen von Spielern zu hören, von die man hier selber auch behandelt hat, von Colleges, die man vielleicht noch nie gehört hat, dann kommen Spieler aus Kanada und weiß nicht woher. Also das hat einfach gebockt und natürlich gehört da immer das gewisse Ambiente auch dazu. Und dementsprechend, ja, war das für uns jetzt auch als Podcast-Paar, ja, ein geiler Draft 2024. Ja,
absolut. Schönes Event auch wieder, das zusammen zu gucken. Und ja, wir werden auch nachher, habe ich nochmal so ein paar Nuggets mitgebracht. Ich denke mal, du hast ja auch ein bisschen was rausgeschrieben, was über was du noch sprechen möchtest. Da werden wir auch noch genug Zeit haben und nehmen uns heute ja auch noch die Zeit, das mit euch zu teilen. Wir haben es so strukturiert, wir blicken zuerst auf ein paar News, die noch reingeflattert sind in den letzten Tagen, gucken und besprechen dann nochmal den Draft der Vikings und Eagles, um dann ja in so einer losen Diskussion letztendlich dann zu enden über Spieler, Picks oder auch Teams, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, ich habe auch so ein paar Nuggets noch mitgebracht, sodass wir einfach heute hier im Mai, Anfang Mai noch einen entspannten Abschluss finden wollen, um die Saison Skull Eagles Skull auch wieder hier über die Bühne zu bringen. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich schon auf die nächste Saison, weil ja, auch auf die Division Previews, so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, Erik, da werden wir nicht viel dran ändern. Und das ist wirklich ein guter Start, um auch nochmal den einen oder anderen neuen Zuhörer dann vielleicht mit ins Boot zu holen oder die Leute, die ja dann mehr über jedes einzelne Team wissen wollen nochmal, ne?
Erstmal das, und aus unserer Sicht steht ja auch eine super spannende Saison an. Also einfach, um dem mal vorwegzugreifen, die Eagles haben richtig aufgerüstet, um ihren Shot in Richtung Super Bowl zu machen. Ja, und die Vikings haben mit ihrem ersten Pick in Runde 1 einen Quarterback gedraftet und haben ihren vorherigen Quarterback per Free Agency abgegeben. Also da stehen einfach super spannende, ja, eine super spannende Saison an, und das gilt für ganz, ganz viele andere Teams auch, und auf die blicken wir natürlich dann auch in den Division Previews.
Genau, also das ist der Fahrplan für die nächsten Wochen. Ich gehe mal rein in die News. Wir haben so 3-4 Personalien einmal mitgebracht. Ich fange mal gleich mit der ersten an, weil die betrifft deine Eagles, Erik. Die Strategie, Veterans reinzuholen, beziehungsweise Spieler, die ein gewisses Upside haben, haben die Eagles schon hier und da mal versucht. Ich erinnere da an Shaq Leonard zum Beispiel, den man ein Jahresdeal gegeben hatte. Man hat es ja auch mit Kevin Byard versucht. Der nächste in dieser Riege, kann man vielleicht so sagen, ist Mekhi Becton, der für ein Jahr und 5,5 Millionen kommt. Auch wieder ein Low-Risk-Move natürlich, ne, von den Jets, der riesige Offensive Tackle. Aber wenn du einen Spot in der NFL hast, wo du dem Jungen nochmal eine Chance geben kannst und wo er nicht starten muss, dann sind sicherlich die Eagles, oder?
Das ist ja der Unterschied zu den anderen Signings, die du gerade...
Die mussten halt spielen, ne?
Die mussten eigentlich alle spielen. Und Mekhi Becton, das ist ja auch nicht... Also der Vertrag kann bis zu 5,5 Millionen. Ich habe den Vertrag noch nirgendwo gefunden, deswegen kann ich nicht genau sagen, was das Base Salary ist und was seine Bonuses sozusagen sind, die ihm die 5,5 einbringen können. Aber im Endeffekt, selbst wenn es 5,5 sein sollten, ist ja ein klassischer Backup-Vertrag. Also Lane Johnson sitzt ja auch immer noch auf seiner Extension, die ihn zum bestbezahltesten Right Tackle machen. Und Mekhi Becton ist einfach der klassische Backup, weil in den letzten Jahren hat Lane Johnson auch durch Verletzungen durchgespielt. Vielleicht will man da auch mal darauf gehen, dass man vielleicht in Woche 14, 15, wenn da vielleicht was ist, dass man Mekhi Becton dann halt auch reinhauen kann. Du hast es angesprochen, ich glaube, mit Jeff Stoutland gibt es schlechtere Spots für einen Spieler, der eben auch in Runde 1 gewählt wurde damals. Ne? Und,
Jeff Stoutland, erklär nochmal, ist, glaube ich, der O-Line-Coach.
Ist der O-Line-Coach einer der bekannteren in der NFL, aufgrund dessen, dass eben die O-Line der Eagles seit Jahren so performt und auch die Spieler selber immer sehr, sehr hoch von ihm sprechen, dass er wohl, ja, dass sie durch die Stoutland University gehen. Und das könnte vielleicht ein Spot für ihn sein. Ich habe mir so gedacht, okay, Backup, super, weil wir hatten ja auch in der Draft-Preview drüber gesprochen, ob sie vielleicht im Draft auch was machen. Das war im Endeffekt jetzt nicht der Fall. Aber ja, ist im Endeffekt, vielleicht kann er sich den nächsten Vertrag noch erspielen, und wir wissen nicht, wie lange Lane Johnson noch macht, aber es ist einfach ein klassisches Signing. Wahrscheinlich, vielleicht reden wir auch nächstes Jahr einfach gar nicht mehr drüber. Ist mal, ja. Backup, und schauen wir mal, was wird.
Genau. Ich bleibe mal in der Division. Da kehrt ein alter Bekannter zurück nach Dallas. Die Rede ist von Zeke Elliott. Die Cowboys haben ja wieder erwarten im Draft kein Running Back verpflichtet. Ich weiß gar nicht, ob sie undrafted noch wegen reingeholt haben. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber Zeke Elliott kehrt zurück zu Dallas. Was halten wir von dem Move?
Weiß ich nicht. Also ist irgendwie witzig, passt zu den Cowboys. Ein Owner, der nach Runde 1 sagt, dass Jonathan Brooks das absolute Target ist. Keine Ahnung. Das Witzige ist einfach an Zeke Elliott, er hätte jetzt irgendwie noch 3 Jahre Vertrag, wenn sie ihn damals nicht rausgehauen hätten. Natürlich, klar, wäre das mehr Geld. Ja, gut, dann holen sie ihn jetzt halt für 1 Jahr und 2 Millionen. Aber ich sag mal so, natürlich sind die Cowboys das bessere Team als die New England Patriots. Aber er hatte ja letztes Jahr schon viele Touches und kein einziges 100-Yard-Spiel. Also ich glaube, da ist der Tank langsam auch so ein bisschen leer. Und dann bei der auch vielleicht auch ein bisschen neu formierten O-Line der Cowboys, schauen wir mal. Aber im Endeffekt, irgendwas mussten sie ja auf der Position auch mal machen. Gefühlt ist ja nur Deuce Vaughn noch auf dem.
Genau, und Rico Dowdle ist der zweite Running Back. Stimmt. Also der Running Back-Room ist sehr dünn, ne, in der Liste.
So, deswegen, ja, ist irgendwie. Also ist so ein Signing, das lässt mich irgendwie so ein bisschen emotionslos. Ist so ein bisschen witzig einfach, dass er dann jetzt doch 1 Jahr später wieder bei den Cowboys für so ein Minimum-Salary spielt.
Wir haben ja in der Free Agency, in der Offseason gesehen, dass die Defensive-Tackle-Position extrem an Beliebtheit gewonnen hat und vor allem bezahlt wurde. Der nächste ist Christian Barmore, der Defensive-Tackle der Patriots. 4 Jahre und 92 Millionen, das ist schon eine Menge Geld für einen Spieler, der, ich glaube, keine 1000 Snaps, glaube ich, hatte. Aber die NFL zeigt es, also ne, neben Defensive Tackle ja auch die Guard-Position in der Offseason in der Free Agency bezahlt und Barmore ist der Nächste. Ich habe jetzt gar nicht die Garantien im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob du die rausgesucht hast.
Ja, die liegen nur bei knapp 42 Millionen. Mhm. Das war auch so das Erste, was mir aufgefallen ist. Und die letzten beiden Jahre ist der Cap-Hit von ihm keine 7 Millionen. Okay. Also der ist absolut frontloaded, der Vertrag. Er hält ihn bis 2029 bei den Patriots, dann ist er 29, also perfektes Alter, um entweder vorher die Extension zu unterschreiben oder auf dem Free-Agent-Markt zu testen, was bei den Patriots relativ wahrscheinlich sein könnte, die ja gerne solche Spieler dann auch gehen lassen. Aber vielleicht auch ein Move von Jerod Mayo und dem neuen Regime zu zeigen, wir wollen unsere Cornerstones dann auch mal fettere Verträge geben, um hier vielleicht eine andere Kultur reinzubringen. Ne? Also nicht so wie ein Belichick halt, der immer die anderen Mannschaften die Spiele bezahlen lässt und dafür in Runde 3 und 4 sich dann die Compensatory Picks wieder billig reinholt. Vielleicht hier einfach mal eine andere Vorgehensweise.
Und Travis Kelce, den möchten wir auch noch mal kurz erwähnen. Das ist keine klassische Extension, sondern mehr eine Umstrukturierung des Vertrages. Also er bleibt für 24 und 25 unter Vertrag. Kriegt jetzt aber über 17 Millionen im Jahr und ist damit der bestbezahlte Tight End. Was sagst du dazu? No-brainer, natürlich irgendwo, ne? Aber sie haben miteinander gesprochen hier, ne?
Ich denke mal, es war noch mal das Ziel, ihn zur Nummer 1, auch was das Money angeht, zu machen. Und er ist dann 36, wer weiß, wie lange er dann auch noch spielt, ne? Also er hat selber in seinem Podcast auch schon öfter angesprochen, gerade die Tight End-Position ist ja jetzt auch nicht die einfachste. Wir wissen es von Gronk noch, der auch immer viel mit Rückenproblemen zu tun hatte und so weiter. Und Travis hat da wohl auch schon ein bisschen was die Gesundheit angeht, jetzt mit seinem Bruder, der ja auch schon aufgehört hat. Also mal schauen, aber auf jeden Fall ist er bis 2026, wenn er nicht retired, ein Kansas City Chief. Ja.
Dann lass uns doch mal reingehen in die Draftklassen von den Vikings und den Eagles. Und wir fangen heute mit den Vikings an, denn das war ja der Draft von unseren beiden Teams, wo wir beide, würde ich jetzt mal behaupten, am gespanntesten mit drauf geblickt haben, weil es für uns klar war und auch für alle anderen, für die Teams, dass die Vikings in irgendeiner Weise versuchen werden, einen Quarterback zu draften. Und das haben sie zum Glück auch geschafft. Es ist J.J. McCarthy geworden. Ich fange sonst erstmal kurz damit an, nochmal die Draft-Klasse vorzustellen, nur von den Namen. Wen haben die Vikings überhaupt gedraftet? In Runde 1 mit einem kleinen Uptrade von 11 auf 10 J.J. McCarthy von Michigan. Dann ebenfalls mit dem zweiten Pick sind sie nochmal hochgegangen. Auch darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Von 23 auf 17 haben sie Dallas Turner von Alabama gedraftet. In Runde 4 Kyrie Jackson von Oregon. In Runde 6 Walter Rouse, den Offensive Tackle von Oklahoma. Dann natürlich, wie soll es anders sein, einer meiner Lieblingspicks, Will Reichert, der Kicker von Alabama, auch in Runde 6, an Runde 2, Pick 203. Und dann gab es noch zwei 7th Round Picks an 200, 30. Michael Jurgens, Michael Jurgens, wir haben jetzt beide den Center, der mit Jurgens endet, von Wake Forest, und Levi Drake Rodriguez, der Defensive Tackle von Texas A&M Commerce. Das waren die Picks. Und ich gebe dir sonst das Wort, denn du wirst mich bestimmt ein, zwei Fragen fragen wollen.
Ja, also JJ McCarthy, brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Ne? Also ein absoluter No-Brainer anscheinend an diesem Punkt. Tom Pelissero hat bei einer Rich Eisen Show auch so ein bisschen den Prozess beschrieben. So ein schönes 6-minütiges Video, falls ihr da mal Bock habt, richtig spannend zu hören. Nummer 1 und 2 standen wohl in der ganzen NFL nie zur Disposition. Also Caleb Williams und Jaden Daniels waren wohl ungefähr 7 Tage vorm Draft eingeloggt. Und dann ging es los, dass die Patriots gesprächsbereit waren, aber wohl nicht das Angebot bekommen haben, was sie wollten, und dann gesagt haben, okay, Drake May. Naja, und dann wurde so ein bisschen im Endeffekt die Vikings, um es runterzubrechen, um nicht jetzt nicht alle Picks durchzugehen, dann haben sie eigentlich nur darauf gezockt, dass die Giants kein Quarterback nehmen. Der Gamble ist sozusagen aufgegangen. Als dann aber Michael Penix an 8 gegangen ist, wurde man wohl in Minnesota sehr, sehr nervös, weil danach ja die Bears kommen, und auch wenn in der Division gerne mal, also es auch mal getradet wird, alleine letztes Jahr, ne, als die Vikings ja auch mit den Lions getradet haben, als
vor zwei Jamir,
oder vor zwei.
James Williams, ne, der Trade, wo sie runtergegangen sind,
genau,
nach 32 Jahren noch Louis
vor Cien zwei Jahren, richtig,
gedraft haben, genau.
Aber nicht für einen Quarterback. Das macht man nicht innerhalb der Division, und deswegen war natürlich die Angst sehr, sehr groß, dass jetzt ein anderes Team nach vorne springt. Die Bears haben Roma Dunze genommen, wie wir wissen. Und ja, deswegen haben die Vikings dann sofort mit den Jets, schon während die Bears on the clock waren, sofort, oder eigentlich nachdem Michael Penix klar war, haben sie in New York angerufen und haben eben einen Viert- und Fünftrunden-Pick nochmal rübergeschickt, dafür einen Sechsrunden-Pick bekommen. Okay, in diesem Draft. Finde ich in dem Moment okay, musst die Insurance nehmen. Kannst du ja auch noch gleich was sagen. Wir müssen aber, denke ich mal, über den Pick von Dallas Turner reden, weil wenn man alles zusammennimmt jetzt, war das schon sehr, sehr teuer, weil sie sind ja im Endeffekt von der 42
in die 23 gegangen, ne?
Und dann in die 17, und dafür haben sie dann für den Spieler und das Talent schon, finde ich, sehr, sehr teuer bezahlt.
Genau, das meinte ich auch mit den ja, dass wir heute aufnehmen, so hatten wir auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, um uns hier und da mal ein bisschen auch die Kommentare von Analysten und so weiter anzuhören. Im Nachhinein muss ich auch sagen, die beiden Spieler, toll, dass sie an 10 und 17 bekommen haben. Ich glaube, darüber lässt sich nicht streiten. Aber ja, der Approach ist ein ganz anderer. Also, dass sie für 2 Picks oder für 1,5 Picks halt aggressiv hochtraden und ja, dann in den nächsten Picks quasi gar nicht mehr downtrain, das ist ungewöhnlich für Kwesi Adofo-Mensah gewesen. Sie wollten hier offensichtlich auch die beiden Spieler, also JJ McCarthy und Dallas Turner waren wohl ganz oben auch auf ihrer Wunschliste. Das Problem ist jetzt aber wirklich, also durch die ganzen Uptrades, sie haben nächstes Jahr ihren First-Rounder, 2 Fünftrunden-Picks, einen Sechsrunden-Pick und 2 Siebtrunden-Picks. Also du wirst vielleicht nochmal den einen oder anderen Dritt- oder Viertrunden-Pick reinkriegen.
Ja, maximal über Kirk Cousins und Danielle Hunter.
Richtig, das sind die alle einzigen beiden Spieler. Und das ist dann schon die Frage, wie du das abwägst. Also dieser Double-Uptrade, wenn man das so will, da habe ich mich auch gefragt, wäre es vielleicht am besten gewesen, sie hätten an 23 dann ihren Best Play Available gepickt, weil Dallas Turner wäre da dann wohl nicht mehr gewesen. Ich verstehe den Fit schon, also er passt, glaube ich, ganz, ganz gut rein in die Defense von Brian Flores. Ja, aber durch diesen Double-Up-Trade, wenn man das so will, sehe ich das auch ein bisschen kritischer. Also ich hätte mir da eher, also wenn du sagst, okay, du willst nicht runtertraden, dann pick halt an 23. Ja, aber das fand ich dann auch extrem teuer.
Über den Spieler brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht so sehr diskutieren, weil das ist ja das Spannende, wenn man auf einen Draft zurückguckt. Natürlich hätte man jetzt an Nummer 10 Spencer Rattler genommen, dann hätte man natürlich vielleicht darüber auch über den Spieler diskutieren können, ob der das Talent rechtfertigt, in der Top 10 gepickt zu werden. Aber natürlich rechtfertigt es, Dallas Turner an 17 genommen zu werden. Und das ist ja auch das, wo man immer aufpassen muss im Draft. Wir haben noch keinen dieser einzigen Spieler jemals einen Snap in der NFL gesehen. In keinem Team. So, guck mal, JJ McCarthy, sehen wir es jetzt so, der kommt in ein gutes Team. So, der hat sehr gute Umstände. Ist schon mal was anderes als zum Beispiel letztes Jahr ein Bryce Young. Mhm. So, das spielt ihm natürlich in die Karten. Trotzdem muss er performen. Und Dallas Turner ist jetzt sofort Pass Rusher Nummer 2. Man hat einen in der Free Agency teuer geholt, stellt einen jungen Spieler daneben, den man auf dem Rookie-Vertrag hat. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber dafür im nächsten Jahr in Summe den Zweit-, Dritt- und Viertrunden-Pick komplett abzugeben. Also du gehst automatisch komplett aus Tag 2 raus, um diesen Spieler zu bekommen. Das ist vom Prozess her, finde ich, nicht. Also das ist sehr, sehr risikobehaftet. In dem Sinne, dass sie jetzt komplett darauf zocken, dass JJ McCarthy seine 5 Jahre komplett durchspielt. Mhm. Weil, spinnen wir es jetzt mal weiter. Justin Jefferson muss seinen Vertrag noch bekommen, wird ihn sicherlich auch noch bekommen. Aber dann sind wir an dem Punkt, du hast einen teuren Edge Rusher, du hast einen teuren Wide Receiver. Irgendwann solltest du auch in der Secondary mal einen Top-5-Spieler holen. So, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Das heißt, du musst eigentlich über den Draft dann dir so viel junge Munition reinholen, weil in 4 Jahren unterschreibt dann, wenn es gut läuft, JJ McCarthy seinen großen Vertrag. Und das ist halt so das, wo Kwesi jetzt erstmal sozusagen in den nächsten Jahren uns davon überzeugen muss, sollte JJ McCarthy einschlagen, dass er dann ein Roster bilden kann. Weil er zockt jetzt ja komplett darauf, auf dieses, ich habe einen Rookie-Quarterback unter Vertrag und kann dieses Fenster komplett ausnutzen, um mein Roster qualitativ am besten zu positionieren.
Ja.
Und das Risiko ist hier eben, sollte es in 3 Jahren vielleicht schon wieder vorbei sein, könnte der Rebuild sehr, sehr lange dauern.
Ja, und du musst einfach auch als Fan jetzt darauf hoffen, dass so, dass die beiden First-Rounder solide bis sehr gute Starter werden und sie neben Will Reichert, der hier natürlich jetzt als Kicker zu vernachlässigen ist, aber vielleicht ein Kerry Jackson noch potenzieller Starter werden könnte, weil das hat sich halt in den letzten 2-3 Drafts gezeigt. Selbst die First-Round-Picks waren Busts bisher und die Second-Round-Picks. Und deswegen meinte ich das vorhin. Die Strategie ist dieses Jahr eine komplett andere. Sie sind auf ihre Guys gegangen und sind sogar dafür abgetradet. 2-mal, ne? Klar, den ersten Uptrade, den würde ich mal so ein bisschen vernachlässigen, weil es eher darum geht, du hast es gesagt, ne? Nicht, dass ein anderes Team den Quarterback vor der Nase wegschnappt. Aber gerade der Dallas-Turner-Uptrade, da müssen sie sich schon sehr, sehr sicher sein, dass der lange Jahre in Minnesota eine große Rolle spielt. Ne? Das würde ich hier vielleicht so abschließend zu den beiden Picks mal sagen. Wollen wir mal zu den anderen Spielern noch ein paar Worte verlieren?
Sehr gerne, weil mich würde deine Meinung zu Kerry Jackson interessieren. Er ist schon 25, wenn das Training Camp startet, ne? Und hat ja auch viele Schulen durchlaufen, war zum Beispiel bei den Fort Scott Greyhounds, aber er war auch bei Alabama vorher, ne? Langer Corner, großer langer Corner, ne? 6'4".
Ja, Riesen-Lulatsch, 1,95, ne, hat auch 32er Arme, das hatte ich auch nochmal nachgelesen. Ist wirklich die Frage, also er hat auch, du hast gesagt, schon viele, viele Stationen gemacht, war auch am JUCO, also an einem Community Junior College, wurde dann 22 halt bei Alabama auch aus unerklärlichen Gründen, also das konnte ich jetzt nicht rausfinden, suspendiert, hat dann das Transferportal bemüht und uns dann, hat dann nochmal eine gute Saison in Oregon gespielt. First Team All-Pack-12 dort und es ist halt ein Typ Corner, den die Vikings jetzt so nicht hatten, so groß. Deswegen glaube ich schon, dass die Vikings hier drauf zocken, dass er trotz des Alters ja den Startern Feuer machen kann. Und ich hoffe schon, dass sie da in ihnen was gesehen haben, dass der vielleicht irgendwie in der Rotation eine große oder größere Rolle spielen kann.
Ne? Ich sehe ihn vielleicht so ein bisschen als Matchup-Piece und da kann man ihn dann ja vielleicht auch sinnvoll einsetzen, wenn man eben hinten in der Secondary auch so ein bisschen rotiert. Also natürlich auch aufgrund dessen, dass er eben auch knapp an der Top 100 vorbeigerutscht ist, auf jeden Fall ein Pick, in dem man Hoffnung setzen sollte. bei den letzten 4 Picks, Will Reichert, lass uns den gleich mal nehmen. Ihr kennt meine Meinung zu Special Teamen und sie zu draften. Würde ich prinzipiell, also löst das bei mir nur so weit Freude aus, dass ein Special Teamer gedraftet wird, aber für das Team selber hinter der, das dahinter steht, eher nicht. Aber was will man sagen? Minnesota ist ein von Kicker-Tragödien durchlittene Franchise und jetzt holt man sich den NCAA All-Time Scoring Leader rein. Und wir haben es in der Folge mit Ole gehört. Ist zwar nicht das größte Leck, aber inside the 40 ist er Money. Und vielleicht, ja, bringt er den einen oder anderen Game Winner. Ansonsten, ja, Walter Rouse, Left Tackle, eher Runblocker als Pass Protector, ne?
Ja, und er hat zwar an seiner Karriere, ich unterbreche mal ganz kurz, fast nur Left Tackle gespielt, wird aber vielleicht auch die Möglichkeit haben, auf Left Guard möglicherweise zu spielen, aber könnte zumindest auf der linken Seite der Line zumindest eine sehr, sehr gute Backup-Lösung sein, weil ja zumindest auch Christian Darrisaw ja ein, zwei Spiele der letztes Jahr verpasst hatte und wie gesagt, dieser Guard-Spot ist ja auch noch fraglich. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, super Side-Note auch, sein Großvater war 1963 in der All-American Basketball Association und hat da mal in einem Championship-Game 1963 den Game-Winner gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Ne?
Gut für ihn. Aber eine Sache sollte man zu Walter Rouse noch sagen und das finde ich schon erstaunlich. Er hat letztes Jahr über 5-Star-Recruit Caden Green gespielt. Mhm. Ist im College, um das mal so ein bisschen einzuordnen, auch nicht so gewöhnlich, dass gerade diese aus der Highschool hochrekrutierten Spieler, ne, also ich meine da buhlen die Colleges ja auch um jeden Einzelnen, weil wenn ihr jetzt schon nachher irgendwann Colleges hört, zum Beispiel wie die Texas A&M Commerce, die kein Mensch kennt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es ja nochmal umso mehr Highschools gibt. Und da ein 5-Star-Recruit, den hinter sich zu halten, mal schauen. Ansonsten Michael Juergens und Drake Rodriguez, was ist da noch so dein Take zu den beiden?
Ja, Depth, also bei Juergens Depth auf der Center- bzw. Guard-Position kann er beide spielen und ja, zu Rodriguez habe ich wenig gefunden. 6 Fuß 4, 290, also ein bisschen wenig Gewicht auf der Defensive-Tackle-Position. Das sind so ja, Fringe-Roster-Guys stand jetzt, würde ich sagen. Also ich verstehe den Ansatz, dass sie da nochmal in die Interior Offensive und Defensive Line gegangen sind, weil das sind auch Depth Needs gewesen. Ich generell zu den Spielern, wir kommen jetzt gleich nochmal, ich habe noch ein, zwei Undrafted Free Agents mitgebracht. Ich fand es aber trotzdem überraschend, muss ich sagen, dass es keinen Running Back Pick in den späteren Runden vielleicht gab. Da habe ich gedacht, dass sie da vielleicht nochmal auf den Running Back gehen. Ansonsten ist es das, was ich erwartet habe. Edge bzw. Defensive Tackle relativ früh, dass ein Cornerback gedraftet wird, war für mich auch erwartbar. Und der Quarterback, also die Position an sich, vor allem in den ersten 5-6 Runden, fand ich schon verständlich. Wie gesagt, ich hätte oder habe vermutet, dass sie vielleicht in Runde 6 oder 7 noch auf den Running Back zocken werden.
Undrafted Free Agents habe ich jetzt mir nur 3 notiert, weil 3 von denen auch Top 30 Visits waren bei den Vikings. Das ist einmal Gabriel Murphy, Defensive End von UCLA, dann Taki Taimani, Defensive Tackle von Oregon und Spencer Rowland, der Right Tackle von North Carolina. Aber ne, auch keine Spieler, bei denen ich jetzt irgendwie ein großes Zeugnis abgeben kann, um ehrlich zu sein. Aber mir ist eben dieser Top 30 Visit aufgefallen, dass spricht ja schon ein bisschen für die Spieler.
Das nicht, aber zumindest habe ich hier auch noch mal ein bisschen recherchiert, weil einer der besten Spieler letztes Jahr kam ja nun mal undrafted rein bei Minnesota. Das war halt ein Ivan Pace. Und deswegen bin ich hier und auch nachher bei den Eagles schon interessiert noch mal die Liste durchgegangen. Und du hast einen Namen schon genannt. Edge Murphy von UCLA war eines der Top-Targets generell in der undrafted Free Agency-Welle. War eigentlich so sogar für Tag 3, Runde 5 oder so projected worden von Teams, ging dann undrafted, genauso wie Cornerback McLovin, der ist auch relativ groß mit 6 Fuß 2, ein Outside Corner aus der SEC, bei Mississippi State hat er, glaube ich, gespielt, ich muss mal kurz gucken, bei Arkansas, aber in der SEC. Also das waren so zwei Spieler, die vor allem wohl auch bei anderen Teams sehr gefragt waren. Generell da auch nochmal viel Offensive Line und Linebacker und Outside Linebacker, die sich die Vikings reingeholt haben. Also das vielleicht nur mal so für euch der Hintergrund. Und ja, dann nur noch zwei kleine Minifacts. Man hat zwei Wide Receiver von der Mercer University, den Mercer Bears, reingeholt. Mal gucken, ob die irgendwie einen Impact haben werden. Und schön natürlich, dass auch mit Owen Porter, Outside Linebacker aus Marshall, und Bo Richter aus Air Force Linebacker reingeholt wurden. Da mal gucken. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es auch Richtung Roster Cuts irgendwann geht und Preseason. Aber das vielleicht mal so zwei, drei Namen. Spannend fand ich, um hier den Abschluss zu machen, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die Eagles 5 oder 6 Undrafted Free Agents nur reingeholt. Zumindest war das der Stand von gestern oder vorgestern. Und bei den Vikings waren es 17. Also krasser Unterschied, aber das liegt auch so ein bisschen daran, die Vikings hatten gar nicht viele, viele Spieler im Kader. Also da wurde jetzt natürlich auch massiv in die Tiefe, in die Breite investiert. Und ja, also wenn ihr zwei Namen vielleicht ihr hören wollt, die ich gerade nochmal genannt habe, Dwight McLovin, dem Cornerback von Arkansas, und Gabriel Murphy, dem Outside Linebacker aus UCLA, das sind vielleicht zwei Spieler, die Stand jetzt meiner Meinung nach vielleicht einen Shot auf den 53er Roster haben könnten.
Dann gib mal jetzt abschließend noch, ja, was sagst du zu 2024er Draft der Vikings? Ich habe ja schon ein bisschen angesprochen, der Dallas Turner Pick, der Process dahin, der gefällt mir nicht. Ja. Und dann war ja nicht mehr viel zu holen, aber du aus Fansicht und generell, wie siehst du die Draftklasse oder generell den Draft 2024 der Vikings?
Also da gebe ich dir völlig recht, das ist mir dann in der Retroperspektive auch zu viel gewesen, dieser Uptrade. Wie gesagt, ich liebe J.J. McCarthy und Dallas Turner im Prozess, wie wir sie beide, die Spieler uns angeguckt haben. Es sind wirklich zwei Spieler, die auch sehr, sehr gut in Minnesota passen. Ich finde es dann, was den Prozess am Anfang angeht, sehr, sehr gut, dass man halt nicht den First Round der nächstes Jahr noch irgendwie opfern musste, ne, durch diesen kleinen Mini-Uptrade. Ich bin froh, dass die Giants keinen Quarterback gedraftet haben. Du hast es gesagt, ich glaube, durch den Pick von Michael Penix zu den Falcons wurde ein bisschen gepanickt. Und das ist auch völlig okay, dass du da nochmal zwei Late-Runner abgibst. Aber letztendlich haben sie jetzt den Quarterback, den sie dann in dieser Range gesehen haben. Und deswegen kann ich das auch nicht kritisieren. Ich habe es eben schon gesagt, ich hätte vielleicht als ein Backup Left Tackle oder so da lieber einen Running Back noch gesehen. Ich muss aber auch sagen, du kritisierst den Kicker-Pick mehr als ich. Ich mag ihn mehr, tatsächlich, weil ich einfach die Schnauze voll habe von Kickern, die nicht performen. Und zumindest hat es Will Reichert auf College-Ebene gezeigt und in einem großen Powerhouse gekickt. Ob er letztendlich dann ein guter Kicker in der NFL wird, das wird sich zeigen. Es ist wirklich so, es bricht jetzt eine neue Zeitrechnung an. Und ich bin wirklich sehr, sehr hyped auf die Saison. Und klar, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, dass im Moment wenig Munition da ist für den kommenden Draft, das ist so im Moment und das ist auch zu kritisieren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es werden noch ein, zwei Compensatory Picks reingehen und wir wissen alle, wie verrückt die NFL ist. Ich sag mal so, es wird mich auch nicht komplett schocken, wenn irgendein Team noch für zum Beispiel Justin Jefferson oder irgendein Player um die Ecke kommen sollte. Du weißt, wie die NFL tickt. Stell dir das mal vor, wenn hier noch einer für zwei First-Round-Picks um die Ecke kommt und die Vikings das wirklich machen sollten, dann haben wir hier aber noch viel, viel mehr zu kritisieren. Das ist mit dem Augenzwinkern und mit dem Schmunzeln, aber
ja.
Na, ich glaube, das können wir, glaube ich, abschließend sagen. Wird hoffentlich nicht passieren. Lass uns mal sonst, wenn du möchtest, gleich mal zu deinen Philadelphia Eagles weitergehen. Du kannst gerne gleich mal sonst anfangen, die Spieler einmal kurz nochmal vorzulesen, vorzustellen. Und ich schlage vor, ich mache uns beide nochmal ein kühles Blondes auf.
Wo wollen wir anfangen, Marcel? Ich habe einiges, weil bei den Eagles ist tatsächlich einiges passiert. Lass uns mal erstmal den Spielfilm durchgehen. Mhm. Also klassisch ging es bei den Eagles erstmal los. Man ist an 22 sitzen geblieben. Runde 1, Quinion Mitchell, Cornerback aus Toledo. Und dann ging's los. Runde 2 ist man an 40 getradet. Man hat also seinen eigenen Second-Rounder noch mitgegeben und einen Fifth-Round-Pick. Hat dafür einen Dritt-Runden-Pick und einen Fünft-Runden-Pick zurückbekommen und nimmt Cooper DeJean, Cornerback aus Iowa. Also geht Back-to-Back-Cornerback. Dann tradet man zweimal zurück, einmal von der 78 auf die 86 und einmal von der 86 auf die 94, jeweils mit den Texans und den Niners, und holt dann an 94 einen sehr interessanten Pick, Jalix Hunt, Outside Linebacker von Houston Christian. Wenn das nicht sagt, FCS Division 1 College, wisst ihr ungefähr Bescheid. Dann ein sehr schöner Trade. Alle 120 tradet man zu den Dolphins und kriegt dafür einen 2025er Drittrunden-Pick. Also eigentlich ein sehr, sehr gutes Paket. Auch dann tradet man nochmal mit den Texans und sammelt sich dafür einen 2025er Fünftrunden-Pick ein. Um dann an 127 in Runde 4 Will Shipley, Running Back von Clemson, zu holen. Und dann holt man sich den dritten 2025er Pick in diesem Jahr, weil man mit den Lions tradet. Die kommen an die 132 und dafür holt man sich einen Viertrunden-Pick. Also man hat sich in Runde 3, 4 und 5 in Runde 4 in diesem Jahr drei Picks fürs nächste Jahr gesichert. An 152 ist man dann dran. Anais Smith, Wide Receiver von Texas A&M. Dann kommen die Eagles mal nach oben, geben den Colts ein Late-Round-Pick. Und da holt man, ja, den, glaube ich, den Feel-Good-Pick. Jeremiah Trotter Jr., Linebacker von Clemson. Natürlich sein Vater vor meiner Zeit gespielt, aber immer schön, das zu sehen. Man gibt dann nochmal einen Pick zu den Jets ab, holt dann an 172 Trevor Keegan, Guard aus Michigan. In Runde 6 dann Johnny Wilson, Right Receiver von Florida State. Und in Runde 6, weil man in Runde 7 keinen Pick mehr hatte, Dylan McMahon, Center von NC State. Das erstmal dazu, was an drei Tagen kompakt passiert ist. Womit möchtest du anfangen bei Eagles, bei der Eagles Draft-Klasse?
Ja, ich würde sagen, wir können es ähnlich machen wie bei Minnesota. Wir können ja erstmal die beiden wichtigsten Pick in Runde 1 und 2 vielleicht einmal mal durchgehen, weil ich finde das eigentlich ganz interessant. Es sind zwei Spieler, die ich beide sehr mochte, und es ist tatsächlich der Double Down auf Cornerback. Es ist Quinny Mitchell und Cooper DeJean geworden. Wo wir ja gesagt haben, dass die Eagles seit 30 Jahren, ich glaube seit 30 Jahren kein Cornerback mehr.
Ich glaube 2002 war das letzte Mal
über
Cornerback in der ersten Runde.
Ne, dass es doch wirklich, dass Harry Roseman diese Positionsgruppe doch so angegangen ist, wie ich glaube du ja auch es gesehen haben, dass es der größte Need in der Defense ist. Plus Cooper DeJean, der vielleicht auch auf Safety spielen könnte, das muss man mal sehen. Und generell, wir werden ja nachher auch noch zu kommen, ich finde, außer ein Pick, der mir nicht ganz so gefallen hat, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Draft gewesen. Du warst ja bei dem einen oder anderen Pick während der Aufnahme skeptisch, vor allem an Tag 3. Aber da bin ich mal gespannt, ob sich das, ja, deine Meinung so ein bisschen geändert hat. Aber ich würde erstmal vielleicht gerne wissen, wie du diesen Double Down auf Cornerback siehst, ob du vielleicht mit einem zweiten Pick in Runde, also mit dem Second Rounder, vielleicht eher auf eine andere Positionsgruppe geschielt hast, weil, als wir die Preview gemacht haben, haben wir auch über beide Spieler sehr positiv gesprochen, und ich glaube schon, dass sie gut reinpassen bei Philadelphia, oder?
Das ist es eben. Ich hatte sie als 1 und 2 so ein bisschen für mich gerankt. Also, was soll ich sagen? Das Backfield im Endeffekt war das ganz, ganz große Problem letztes Jahr. Und ohne, dass man irgendwas machen muss, ja, sitzt dann halt Quinion Mitchell noch auf dem Board. Und man holt ihn sich rein, und jetzt ist auch schon relativ klar, dass er wohl auch die Rolle von James Bradbury sofort übernehmen soll. Also man hat ihn schon auch geholt, um sofort Starter zu sein. No-Brainer in meinen Augen, wenn sie sowieso vorhatten, einen Cornerback zu nehmen. Mhm. Es war ja zu dem Zeitpunkt Quinion Mitchell, an 22 war der erste Corner, der vom Board gegangen ist. Ne? Also du hättest vielleicht lieber noch einen Terrion Arnold gesehen, ne? Aber den haben sich dann nachher die Lions geschnappt. Trotzdem kann ich überhaupt nichts dran kritisieren, weil musste man nach diesem Meltdown letzte Saison einfach was machen. In Runde 2 dann sehr, sehr spannend. Cooper DeJean ist im Endeffekt das letzte Puzzle aus dem Carson Wentz Trade, weil sie haben ja den Zweitrunden-Pick der Saints genutzt, den sie ja damals mit eingesammelt haben, als sie, ich glaube, AJ Brown getradet haben, nee, bei Devontae Smith war es, als sie für Devontae Smith da die Moves gemacht haben in Runde 1. Den haben sie ja im Paket, den haben sie ja ins Paket geschnürt. Und es war sehr, sehr spannend, auch hier wieder eine War Room Story zu hören. Weil Howie Roseman war sich relativ sicher. Und ich hatte ihn ja in meinem Mock-Draft auch in Runde 1 bei den Rams, dass die Rams hier mit Cooper DeJean gehen. Aber die haben ja auch einen sehr wilden Uptrade gemacht, um sich Braden Fisk zu holen. Und dann hat sich Howie gesagt, alles klar, das muss jetzt unser Shot sein. Und hier sieht man es mal mit den Commanders in der eigenen Division. Also ja, da geht das natürlich. Weil auch nicht die schlechteste Kompensation bekommen die Commanders. Und dementsprechend, ja, war ich mit den ersten beiden Picks sehr, sehr zufrieden. Vor allem bei Cooper DeJean ja auch sofort durchklang. Okay, bei Vic Fangio wird der Safety spielen. Und das war ja auch Pre-Draft schon eine der Sachen, die Scouts eher gesehen haben in ihm. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die ganzen Injury Concerns, weshalb er ja meiner Meinung nach überhaupt erst bis an 40 gefallen ist, dass sie den Eagles natürlich keinen Strich durch die Rechnung machen. Aber das ist eben was, worauf man zocken kann.
Ich mach mal weiter mit den nächsten beiden Picks, weil ich glaube, das sind so die, die dir rausgestochen sind, die. Ich habe ja zumindest den Will Shipley Pick ja mit dir zusammengeguckt an Tag 3. Und in Runde 3 gegen Jalex Hunt von Houston Christian University, also ein FCS Small Schooler. Ordne doch mal die beiden Picks mal vielleicht ein.
Also Will Shipley in Runde 4, der will mir immer noch nicht so warm werden, obwohl einige Experten, Analysten und auch in Podcasts das gesagt wurde, dass er eigentlich super da in das Running Back Field passt. Aber es ist für mich eigentlich ein Running Back, der eher Qualitäten als Pass-Catching Back hat. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was Jalen Hurts so oft bedient. Also, weiß ich nicht. Ist halt so, okay, Runde 4, 127 ist jetzt auch vom Value vollkommen in Ordnung, ne? Weil ich bin da ja auch immer mit Running Backs ein bisschen kritischer. Aber so von der Rolle her ist jetzt nicht so der erste Spieler auf der Position, der mir dort an 127 ins reingekommen wäre. Zu Jalex Hunt, ja, das ist halt jetzt so ein Move. Die Eagles müssen irgendwas in ihm gesehen haben, beim Pro Day auf Tape und so weiter. Denn er hat eben an Houston Christian, davor hat er 3 Jahre bei Cornell in der Ivy League gezockt. Ja. Da war er sogar noch als Safety unterwegs. Hat brutal getestet. Ist ein totaler Upside-Pick.
Upside, ne? Ja.
Also
ja,
du holst natürlich wieder für einen Defensive End-Spot. Aber der kann in 2 Jahren auch schon nicht mehr auf dem Roster sein. Und deswegen ist da natürlich auch wieder okay. Ist an der Position mit Spielern wie zum Beispiel Mohamed Kamara, der dann in Runde 5 erst gegangen ist oder so, der mir jetzt gleich erstmal so
spielt. Auch Austin Booker ging ja erst in Runde 5 zum Beispiel, ne?
Ja, das sind natürlich Spieler, die wir auch in unserer Preview hatten, wo ich mir jetzt aus meiner eigenen Sicht so sage, wäre für mich eher das sicherere Prospect, um den da zu integrieren, weil wie gesagt, die Eagles Line, da lässt es sich ja auch integrieren. Aber wie gesagt, irgendein Trade muss die Eagles so sehr überzeugt haben, dass sie gesagt haben, an dem kommen wir nicht vorbei. Deswegen sehr, sehr riskant. Tag 3, bis auf der Anfang dann mit Will Shipley. Du kannst ja gerne dann weitermachen, ich habe es ja schon genannt. Hat mir dann eigentlich schon sehr gut gefallen.
Ja, ich greife jetzt mal vor. N.A. Smith war dann in der nächsten Runde 5. Ich nehme jetzt mal Johnny Wilson dazu, weil gleiche Positionsgruppe, aber völlig unterschiedliche Typen. N.A. Smith wird eher so als Kick- und Punt-Return-Waffe wahrscheinlich in Philadelphia agieren, ne? Der hat tolle Averages im College gemacht, war jetzt auch First Team All-SEC, was die All-Purpose-Yards und Return-Yards anging bei Texas A&M. Also auch jemand, der ja gerade mit diesen neuen Regeln, glaube ich, in der NFL zum Zuge kommen kann. Ne?
Da wollte ich nämlich kurz, bevor du dann zu Johnny Wilson kommst, nochmal reingrätschen. Auch eine Sache, die wir im Draft gesehen haben, sind mehrere Teams draufgegangen auf solche Spieler.
Genau. Und Johnny Wilson hat vielleicht einen Shot, der ging ja in Runde 6, Pick 185, vielleicht ja so diese Nummer 3 zu übernehmen, weil das ist einer mit 6 Fuß 6, glaube ich, groß, physischer Receiver. Ich guck nochmal, 231 Pfund. Ich fand die NFL Comparison auf der NFL.com Seite ganz interessant, aber das sind auch größere Fußstapfen, aber Devin Funches, das war ja der Receiver damals bei den Panthers, so ein Riesenvieh, ne? Muss man mal sehen, war glaube ich bei Arizona State 2 Jahre und war dann jetzt bei Florida State letztes Jahr. Ich guck mal kurz, in 10 Spielen ein bisschen über 600 Yards, 2 Touchdowns gehabt, hat aber auch 3 Spiele verpasst. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt gesehen hatte oder nur angerissen. Deswegen, da bin ich gar nicht so sehr ins Tape reingegangen.
Habe ich auch nicht gesehen. Ist ein Wide Receiver, Tight End Tweener eher so, ne? Und hat mir dann in der Retro-Perspektive, jetzt in unserer Vorbereitung auch so, der hat mir natürlich so ein bisschen J.J. Arcega-Whiteside Vibes gegeben. Aber in Runde 6 an 185 kann ich damit leben, anstatt in Runde 2.
Ja, genau.
Und dann wir gucken einfach mal. Also ganz ehrlich, und ich sag's ja auch ganz oft, also sobald wir ab Runde 5 sprechen, jeder, der da das Roster macht, ist erstmal ein Gewinn. Also wir wissen nicht mal, vielleicht kommt ein Johnny Wilson nicht mal aufs Roster. Dementsprechend finde ich, als das, was er sein könnte, auf jeden Fall eine Möglichkeit für ein, zwei Sets vielleicht.
Ja. Und dann haben wir Positionsgruppen noch vom Board gesehen, wo wir eigentlich das auch erwartet oder gefordert haben. Endlich mal wieder ein Linebacker-Pick, ne? Der Sohn von Jeremiah Trotter Senior, der Junior von Clemson, Runde 5, geht zu den Eagles. Und ich finde auch ein Trevor Keegan, auch in Runde 5, der Guard von Michigan. Mit dem fange ich vielleicht mal ganz kurz an. Der hatte, glaube ich, in den letzten beiden Jahren ja 26 Spiele auf Left Guard bei Michigan gespielt, war auch Team-Captain. Also das ist ein Spieler, ob nur auf Left oder Right Guard, aber der einen Shot vielleicht sogar auf den Starting-Posten haben könnte. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu den beiden, wenn du da was hast.
Jeremiah Trotter ist das ja genau das, was ich gefordert habe. Natürlich schön, sein Vater war insgesamt mit ein, zwei Unterbrechungen, 7 Saisons bei den Eagles, wurde auch von den Eagles in Runde 3 gewählt, damals in seinem Draft. Wodurch fällt Jeremiah Trotter auf? Gutes Tackling und eine tolle Intensität. Und natürlich hat er auch Schwächen. Sonst wäre er nicht an 155 erst gegangen. Aber ich sag es einfach mal so, es wäre toll, es ist im Endeffekt schon positiv, dass die Eagles endlich in diese Position nochmal investieren, um sich überhaupt selbst auch mal die Chance zu geben, eben vielleicht einen Starter da rauszuholen. Wer weiß, und wenn er es nicht wird, okay. Dann ging halt ein Los im Endeffekt nicht auf. Dann war es eine Niete. Aber alleine dieser Faktor, der stimmt mich halt positiv. Jetzt sage ich auch ganz ehrlich, ich kann ihn nicht einschätzen, weil ich das Tape nicht gesehen habe. Jetzt hoffe ich einfach, dass er sich zu einem soliden Starter entwickeln kann. Das würde ja schon absolut ausreichen. Das wäre toll als 5th-Runden-Pick. Und wie gesagt, dass man endlich auf Linebacker dann auch mal wieder einen jungen Spieler reinholt und diese Odyssee aus den letzten, seitdem sie ihre Linebacker abgegeben haben, dass sie die endlich beenden, das finde ich gut. Die anderen beiden, die jetzt noch übrig waren, Trevor Keegan, muss ich auch sagen, weil ich dann, hatten wir ja auch in unserer Preview, das Guard-Duo der Michigan Wolverines. Also er bringt auf jeden Fall die Depth für Interior. Du hast es gesagt, Left Guard, der Spot ist natürlich weg, aber wird schon als NFL-ready bezeichnet. 3 Jahre hintereinander auch im All-Big-Ten-Team. Mal gucken, ob der Switch zu Right Guard geht oder dann eben der Backup für Landon Dickerson. Auch so eine Sache, vielleicht genauso wie das Right-Tackle-Ding jetzt für Mekhi Becton. Vielleicht will man sich da auch hohe Qualität auf den Backup-Spot holen, wenn man seine Starter schon so fürstlich entlohnt.
Ja. Genau, und dann wollte ich nur Dylan McMahon nochmal ansprechen, den Center von NC State. Schön, wir haben jetzt übrigens neben 2 Jurgens auf Center im Roster ja auch 2 Center von NC State, denn Garrett Bradbury war ja bei den Vikings auch bei NC State, ne? Dylan McMahon, und hier habe ich mir auch notiert, ja, bringt zumindest auch eine Flexibilität mit rein, ne? Hatte einen Start auf Right Guard, 7 auf Left Guard, dann nochmal 3 auf Center, also jemand, der zumindest Interior mehrere Positionen bedienen kann. Und was mir auch wie bei einigen Spielern aufgefallen ist, haben wir heute noch nicht gementioned, aber auch eine Honorable Mention in der ACC gehabt letztes Jahr.
Das haben wir übrigens an Tag 3 sehr oft gesehen. Auch immer sehr, sehr schön, sich das sich einfach mal so zu denken, wenn du jetzt so erzählen würdest, keine Ahnung, wenn du das so mit dem Fußball vergleichst, ja, einfach so eine ehrenhafte Nennung in der dritten Liga.
Ja.
So,
super,
weißt
ne?
du? So, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Was auch immer das bedeutet, aber ich sag mal so, Sechs-Runden-Center in Philadelphia hat man ganz gute Erfahrungen mal mitgemacht. Schauen wir mal. Undrafted Free Agents habe ich mir zwei notiert. Du hast es ja selber gesagt. So viele kamen nicht und ich habe, denke ich mal, dieselben Quellen. Ich habe da auch nicht so viele gesehen. Gabe Hall, Defensive Tackle von Baylor. Ich habe mir nochmal das Beast durchgelesen von Dane Brugler. Bin ich auf zum Glück nicht bezahlbaren Wege mal dran gekommen. Viert- bis Fünftrunden-Grade
ja,
hat er
auch.
Ihm gegeben.
Mhm.
Finde ich spannend und auch ein gewisser Guard. Gottlieb Ajetze.
Dankeschön.
Oder Ajetze aus Maryland. Auch eine Fünft- und Sechstrunden-Grade. Das ist mir eben an den Spielern aufgefallen. Ansonsten, glaube ich, haben sie ja noch den Running Back von Georgia geholt, der noch ein bisschen berühmter ist, sozusagen vom Namen. Das vielleicht zwei, die eine Rolle spielen könnten.
Genau. Gottlieb Ajetze von Maryland. 4 Jahre lang hat er bei Frostburg State gespielt. Keine Ahnung, wo das liegt, aber das wollte ich hier nochmal kurz anbringen.
Nice.
Genau, Kendall Milton ist der Running Back aus Georgia, hatte 6,2 Yards pro Carry in seiner ganzen College-Karriere. Also zumindest jemand, der gute Zahlen aufgelegt hat, hat er jetzt auch 14 Touchdowns in der letzten Saison. Genau, und dann hatte ich hier nur noch mitgebracht, noch einen weiteren Offensive Tackle, den sie reinholen. Ein Riesenvieh, Arnim Dankwa. 6 Fuß 8, 349 Pfund. Also der ist ungefähr 2,7 Meter, 2,8 Meter. Aber kleine Uni, ne? Left Tackle bei Howard gespielt. Aber wird als Intriguing Development Prospect bezeichnet. Also mal gucken. Und dann habe ich noch Andrew Sam, ein Safety von LSU. Hier nochmal mitgebracht. Hatte 3 Interceptions letztes Jahr gehabt bei den Tigers. Aber auch schon ein älterer Prospect mit 25 Jahren. Aber das vielleicht mal so ein paar Namen, wenn ihr vielleicht dann in einigen Wochen oder leider in einigen Monaten erst dann, wenn es Richtung Roster-Cuts geht, aber dann vielleicht einer dieser Spieler vielleicht da doch das Roster macht, dann habt ihr es hier heute schon mal gehört. Das soll es vielleicht mal so gewesen sein vom Überblick zu den Vikings und Eagles, Erik. Und ich würde sagen, wir haben jetzt locker noch bestimmt eine halbe Stunde, 40 Minuten maximal. Ich denke, länger sollte es nicht dauern, Zeit. Um nochmal über so ein paar Sachen zu sprechen, die sich im Draft ereignet haben. Lieblingspicks, vielleicht auch Lieblingsdrafts von Teams. Ich habe hier so ein paar Kategorien mitgebracht. Schieß doch mal los, womit möchtest du gerne anfangen?
Wir müssen mit unserem eigenen ausgerufenen Award starten.
Danke.
Charlie Gogolak Award. Ihr wisst es alle, wenn ihr die Folge mit Ole gehört habt. Den haben wir im letzten Jahr das allererste Mal ausgerufen und das wird natürlich jetzt immer Tradition sein, denn welcher Special-Teamer geht als erstes vom Board? Und das Beste an dieser ganzen Story ist ja nicht nur, dass Torrey Taylor, Panther aus Iowa, in Runde 5 an 144 zu den Bears geht, sondern dass die Chicago Bears dafür sogar noch einen Viertrunden-Pick nächstes Jahr nach Buffalo schicken. Ja. Und das macht das Ganze noch viel, viel sweeter, wie der Amerikaner sagt. Also herzlichen Glückwunsch, Torrey Taylor, Panther aus Iowa, gewinnt dieses Jahr den Charlie Gogolak Award.
Genau. Charlie Gogolak, für die, die vielleicht das hier das erste Mal hören, war der oder ist der Spieler, der bisher am höchsten gedraftet wurde, ich glaube 1966 oder 67 an Pick Nummer 6 als Special Teamer damals. Deswegen, ja, wir verleihen seit letztem Jahr diesen Award an den Special Teamer, der am höchsten gedraftet wird. Und das ist einfach Weltklasse, dass halt die Bears einen Torrey Taylor zum Beispiel über den Austin Booker gedraftet haben, den sie ja dann in Runde 5 gepickt haben, für den sie dann nochmal reingegangen sind. Also sensationell.
Habe ich mir das jetzt falsch aufgeschrieben?
Nee. Sie haben auf jeden Fall einen Pick weggetradet. Ich weiß noch nicht, ob es der für Torrey Taylor. Sie sind, glaube ich, tatsächlich hochgegangen. Du kannst ja gleich nochmal in Ruhe recherchieren. Ich würde mal weitermachen mit der German Watch. Ich würde gerne mal nochmal drei deutsche Spieler einmal ansprechen. Weil einer wurde zumindest gedraftet in Runde 3. Der Offensive Lineman von TCU, Brandon Coleman, der ist mit 2 Jahren rübergekommen nach Deutschland. Hat, glaube ich, dann bis zu seinem 14. Lebensjahr, wir hatten es in der Edge-Folge oder in der Defense-Folge mal erwähnt, hatte er in Berlin gewohnt. Und Brandon Coleman wurde von den Washington Commanders gedraftet. Und zwei weitere Spieler können sich jetzt über einen NFL-Vertrag freuen, beziehungsweise wurden ins Camp eingeladen. Julius Welchow, der Defense-Spieler, der von Charlotte, ich glaube, vorher in Michigan war, ist bei den Pittsburgh Steelers ins Camp eingeladen worden. Und auch Nureddin Nuli, der Guard, der in, ich glaube, Nebraska gespielt hat. Ja, Nebraska müsste es gewesen sein. Der kriegt einen Shot bei den Saints. Und ich glaube, durch diese Regelung, dass es ja bei jedem Team jetzt einen Spot für International Player gibt, vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit für die Spieler zumindest auf dem Practice-Squad zu landen. Ne? Hast du schon was rausgefunden mit Torrey Taylor?
Ja, und Schande über mein Haupt.
Es war normal.
Wenn ich schon über unseren selbstgenannten Award spreche, dann muss ich hier natürlich auch alles richtig sagen. Anscheinend habe ich das hier alles mal ein bisschen durcheinander gebracht. Also trotzdem, Torrey Taylor war der Erste, der vom Board gegangen ist, der erste Special-Teamer. Aber natürlich schon in Runde 4 und schon an Pick 122. Die Bears haben für ihn nichts abgegeben. Das Geile an dem Pick war aber ja zu dem Zeitpunkt, das war der vierte und eigentlich
letzte Pick
für die Bears. Ja. Und deswegen war das eben das, was man hätte feiern sollen. Habe ich mir hier falsch aufgeschrieben. Also nochmal, an 122 in Runde 4 ging Torrey Taylor zu den Bears mit deren zu dem Zeitpunkt letzten Pick.
Ja. Mach mal weiter mit, was auch immer du auf deinem Zettel hast.
Ja, wir müssen Michael Penix abfrischigen. Das ist einfach das größte Thema und dazu würde ich auch gerne deine Meinung hören, weil ich habe eine ganz, ganz klare und dann generell auch noch zu weiteren Sachen, die die Atlanta Falcons gemacht haben. Also, ihr habt es alle mitbekommen, Michael Penix wurde sehr, sehr überraschend an Nummer 8 von den Falcons gezogen. Ungefähr 2-3 Minuten bevor der Pick in war, hat es Ian Rappaport dann auch berichtet. Es soll wohl auch vor der Draft schon Smokescreens gegeben haben. Das hat aber niemand gekauft. So, aber anscheinend ist man in Atlanta super, super comfortable damit, weil das ist jetzt das, was es für mich völlig absurd macht. Gehen wir zurück in die Free Agency. Atlanta holt sich Kirk Cousins, gibt ihm einen 4-Jahres-Vertrag über 180 Millionen. Und wir waren uns alle einig, okay, hatten in den letzten Jahren viele hohe Draftpicks, haben ihre Ressourcen, sag ich mal jetzt vielleicht bis auf Bijan Robinson, aber er ist ein besonderer Spieler, haben in der Offensive Line teuer bezahlt, haben damit eigentlich das Fenster geöffnet, um jetzt dann auch vielleicht die Defense mal aufzustacken mit einem teuren Free Agency Signing oder eben im Draft. Haben ja eher in die Secondary investiert, ne, haben zum Beispiel ja so einen Jesse Bates geholt. Aber eben der Playmaker hat gefehlt, okay. Zu dem Zeitpunkt, als die Falcons gepickt haben, waren Marvin Harrison weg, Joe Ault, Malik Nabers und wer ist an
sie? JC Latham noch.
JC Latham. Also es waren erst 4 Non-Quarterback-Spieler weg. Es waren alle defensiven Spieler auf dem Board. Es war ja sogar mit Romel Dunze noch einer von diesen Generational Wide Receivers auf dem Board, auf dem Consensus Board. Also prinzipiell auch alle Top Prospects noch auf allen Skill Positions. Vielleicht nicht auf Tackle, aber okay. Und dann holt man sich jetzt einen 24-jährigen Quarterback, der nach der Pressekonferenz, die sie gegeben haben, bei seinem vielleicht überhaupt allerersten Start 27 sein wird. Weil sie haben auf der Pressekonferenz sowohl Raheem Morris als auch der GM gesagt, ja, wir sind völlig comfortable damit, wenn Michael Penix seinen Rookie-Vertrag komplett aussitzt, auch auf der Bank. Ist überhaupt kein Problem. Es ist halt so die erste Frage, also es gibt nichts Wertvolleres in der NFL, als einen Rookie-Quarterback-Vertrag zu haben. Das Beste, was dir passieren kann, ist sowas wie den Houston Texans letztes Jahr. Du findest den Quarterback, der dir sofort Spiele gewinnen kann. Weil dann hast du 2 bis 3 Jahre die Möglichkeit, alle anderen Positionen mit Geld, ich sag's jetzt mal so, voll zu ballern, bis dein Quarterback diesen Monster-Vertrag, diesen wahrscheinlich New-Setting-Vertrag setzen kann. Und die setzen sich in eine Pressekonferenz und sagen, ja, also dieser Green Bay Weg, den sind mit John Love gegangen sind und Aaron Rodgers, ja, der hat uns total fasziniert, das soll ein Vorbild für uns sein. Und da frage ich mich halt, okay, das ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn für mich. Also entweder Es gibt für mich nur eine Sache, die das irgendwie so, oder vielleicht zwei. Entweder hat man wirklich von vornherein gesagt, okay, Kirk ist nur 2 Jahre unser Starter und dann geben wir ihn ab oder entlassen ihn. Stellt sich für mich aber die Frage, okay, wäre Michael Penix vielleicht später zu haben gewesen? Welche Prospects kommen in den nächsten 2 Jahren irgendwo in der Range? Und warum hat das Consensus Board Michael Penix nicht so hoch gesehen? Und die zweite Frage, dein Kader ist ja jetzt nicht besser geworden. Und das ist ja das. Du holst ja jetzt den Playmaker, den man sieht, den man denkt, der in Top 10 vielleicht sogar besser sein kann, der letztes Jahr bei den Vikings ja bis zu seiner Verletzung überragend gespielt hat. Und ist die Verletzung das Problem? Denken Sie, Kirk ist noch nicht ready oder könnte sich wieder verletzen und dann brauchen wir den Playmaker, um dann den Shot zu haben mit Michael Penix?
Um welchen Shot zu haben?
Genau. Und dann geht es ja weiter mit, dass man dann noch für, also nichts gegen den Spieler, aber
ich will nicht kritisieren.
Dass man an 35 geht, dann nochmal für Rucco Hororo. Also, ich habe es aus vielen Blickwinkeln versucht zu betrachten, aber es gab das auch noch nicht, dass es, dass es ein Team gab, was einen Top-10-Pick hatte, sich in der Free Agency den Top-Spieler, Kirk Cousins, machen wir uns nichts vor, aufgrund der Position war Kirk Cousins der Top-Guy. Und deswegen hat er ja auch 45 Millionen im Jahr bekommen. Die sich dann den Rookie-Quarterback in der Top 10 holen, nachdem ja schon 3 weg waren. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja. Also ich bin völlig bei dir. Was das Ganze für mich auch so absurd macht, ist es halt ja das gleiche Regime, was Kirk Cousins reingeholt hat. Also stell dir mal vor, du hast ein Regime, was ein Quarterback in der Free Agency reinholt und keine Ahnung, dann ne, wird wer gefeuert und ein anderes Regime geht den Draft an. Das ist ja hier aber auch nicht der Fall gewesen. Was ich bei der ganzen Analyse oder bei dem Versuch, die Sachen zu erklären, halt auch nicht verstanden habe, ist, selbst wenn Kirk Cousins 2, 3, 4 Spiele noch verpasst durch seine Verletzung, dann geh doch mit einem Backup irgendwie, keine Ahnung. Und du holst dir ja innerhalb der Franchise eine totale Unruhe jetzt rein. Also sagen wir mal, Kirk Cousins fällt verletzt aus oder verpasst mal ein Spiel in der Saison oder er wird vielleicht auch mal, hat vielleicht auch mal einen Stretch von 3, 4 Spielen, wo er vielleicht nicht gut ist oder wo die Falcons unglücklich verlieren. Da wird doch die Fanbase oder werden doch die Verantwortlichen sicherlich einen Druck haben, um dann mal Michael Penix reinzuwerfen, weißt du? Also das sind so Punkte, die ich dann halt überhaupt nicht verstehe, weil du hast es gesagt, der Vertrag von Kirk Cousins ist so, dass er 1 bis 2 Jahre starten wird und starten muss. Und ich gehe auch davon aus, dass er hatte vor seiner Verletzung halt auch kein Decline. Er war sogar auf seinem Höhepunkt in Minnesota, so würde ich das fast behaupten. Also das, ich bin ja sowieso ein sehr großer Kirk Cousins-Fan und freue mich, dass er nochmal eine neue Herausforderung angenommen hat. Das macht es für mich so grotesk. Und den Fakt, wie gesagt, mit dem Rookie-Vertrag, das hast du schon angesprochen, das habe ich mir auch notiert, das macht es für mich wenig greifbar. Und für mich war es so der größte WTF-Quarterback-Moment eigentlich so seit Daniel Jones, weil das habe ich damals auch halt, oder haben ja auch viele im Draft, der 1920er-Draft war es ja, als Daniel Jones ja auch nur als reines Zweit- oder Third-Round-Prospect galt, ja dann von den Giants gedraftet wurde. Aber selbst das war eine andere Situation, weil du einen älteren Eli Manning hattest, weißt du?
Richtig, und das war vielleicht ein Reach, aber das war irgendwo, die waren ja komplett in dem Market drin. Und das ergibt, wie gesagt, es ergibt einfach so aus dieser Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Und du hast es angesprochen mit demselben Regime. Also was war der Plan im März? Was war denn der Plan Mitte März? Also und man hat sich nicht erst Ende April in Michael Penix Jr. verliebt. Das kann ich mir bei NFL-Franchises einfach nicht vorstellen. Und das macht es für mich einfach so, so absurd und einfach bitter für Atlanta, die ja einfach eine große Sportstadt sind, die ja mit Matt Ryan es auch nur einmal zum großen Wurf fast geschafft hätten, wo sie auch tolle Spiele hatten. Und mit sowas, das sind halt so Moves, mit denen stehst du dir dann nachher, wenn du es vielleicht in die Divisional oder ein Championship Game hast, das sind dann vielleicht die Nuancen, die dir dann fehlen. Ja. Es ist einfach so.
Über was möchtest du noch sprechen? Was hast du noch auf dem Zettel?
Mach mal weiter. Ich habe ja gerade über Michael Penix gesprochen. Ja, wenn du was auf dem Zettel hast,
gerne. Ja, wir können uns ja gerne immer mal abwechseln mit so ein paar Themen. Ich würde uns vielleicht mal aus so ein, zwei Runden gerne mal so meine Lieblingspicks oder Steals vielleicht mal gerne sagen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Und ja, und am Ende habe ich noch mal so ein, zwei Teams, die mir generell overall wirklich sehr, sehr gute Vibes gegeben haben. Ich nenne mal so aus jeder Runde mal so ein, zwei Namen. Du steigst dann gerne einfach mal mit ein. Also für mich gab es in Runde 1 halt einen absolut krassen Lieblingspick oder fast schon Steal. Und du hast ihn vorhin schon angesprochen. Das war halt Terrence Arnold an 24 zu den Lions. Den Pick und den Fit mochte ich halt sehr. Und einen zweiten, den ich habe in Runde 2, den schiebe ich hier mal kurz nochmal mit ein, weil ich ihn ja in Runde 1 sogar gemockt hatte. Und Ende Runde 2 Kingsley Suamataia zu den Kansas City Chiefs an 63. Das waren vor allem in den ersten beiden Runden, neben den Rook Ororo, aber das hast du gerade schon genannt. Das waren so zwei Picks, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, hast du auch so ein paar Picks so im Draft generell, die du dir notiert hast?
Ich habe eher auf die Klassen geguckt, aber gut, dass du Terrence Arnold angesprochen hast, weil die Lions kamen anscheinend nicht ganz so gut weg und ich fand deren Draft eigentlich relativ nice. Also Terrence Arnold und dann ja Ennis Rackstraw mit den ersten beiden Picks war ja auch ein Team, was komplett reingegangen ist in den Cornerback-Markt und gesagt haben, da müssen wir rauskommen. Und ganz ehrlich, Defensive Tackle Wingo von der LSU und dann auch Christian Mahogany in Runde 6 und 7 könnten sich als Steals entpuppen. Klar, Giovanni Manu als Tackle aus British Columbia, who knows? Und was mir natürlich auch sehr gut gefallen hat, ist der Running Back Pick in Sione Vaki von Utah in Runde 4.
Ja, der ja so irgendwie Safety Running Back
Hybrid ist, ne? Ja, der so eine Hybrid ist, fand ich ganz lustig. Aber also die ersten beiden und dann mit Wingo und Mahogany finde ich eigentlich für so ein Team wie die Lions, die ja ganz klar auch, nachdem sie letztes Jahr im Championship Game waren, auch wieder zum Kreis, Contender-Kreis in der NFC gehören werden, eigentlich, ja, ein super guter Draft. Die einzige Kritik, und die lasse ich auch zu, die viele andere gegeben haben, ist natürlich, sie draften sehr, sehr kurzfristig, also kurzsichtig. Nicht kurzfristig, sondern kurzsichtig in dem Sinne. Aber da kam halt eben auch schon die Frage mal auf, oder die habe ich mir gestellt, wenn es dann reicht, interessiert es halt in 8 Jahren niemanden. Oder in 4, 5 Jahren, wenn du dann vielleicht wieder irgendwo am Bodensatz angekommen bist. Aber schau dir die Rams an zum Beispiel, ne? Die dann ja auch einmal richtig tief gefallen sind, aber einmal eben, die zwar mit dem Draft nichts zu tun hatten in der Zeit, aber ich glaube, einmal dieses Goal zu achieven, das ist es vielleicht sogar wert. Ja. Also fand ich von denen, weil du Terrence Arnold erwähnt hast, die Lions ganz, ganz nice. Ja.
Da mache ich noch mal weiter mit ein paar weiteren Spielern, so in der mittleren Runde. Und wenn dir da zu den Spielern oder was zu den Teams was einfällt, spring gerne rein. Ich finde vor allem die Offensive-Line-Spieler, die Interior-Offensive-Line-Spieler, da haben Teams in den mittleren Runden, finde ich, auch gutes Value abgegriffen. Also ich habe mir hier Cooper Beebe, den Guard von Kansas State, zu den Cowboys in Runde 3 an 73 notiert. Und in Runde 5 zum Beispiel Cedric Fanpran, den Center von Buffalo, die habe ich mir hier mal notiert. Und zwischendrin in Runde 4 würde ich gerne nochmal auf Receiver gehen und da auch mal deine Meinung. Da ist ja einer deiner My Guys weggegangen, Jacob Cowing zu den San Francisco 49ers. Das ist schon auch ein Fit, der ganz gut passen könnte, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Niners ja vielleicht sogar noch einen Receiver abgeben könnten, ne?
Ja, und es sind Spieler, aus dem Kyle Shanahan auf jeden Fall was rausholt. Also für Jacob Cowing, ich mochte ihn sehr und genau in dieser Range, 3., 4. Runde, habe ich ihn gesehen. Natürlich geil für ihn, dass er zu den Niners fällt. Du hast Cooper Beebe angesprochen und damit hast du auch ein weiteres Team, was mir relativ gut gefallen hat. Und das sind die Dallas Cowboys. Deren ersten 3 Picks, ich...
Die ja auch ein bisschen kritisiert wurden von anderen Stellen, was den Draft angeht. Aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen widerlegen, was deine Meinung angeht.
Also ich finde Tyler Guyton, Marshall Kneeland und Cooper Beebe mit den ersten 3 Picks... Finde ich einfach eigentlich eine Top-Ausbeute. Also ich war bei Tyler Guyton auch hoch, ich mag ihn sehr. Ja, ich verstehe schon, dass er irgendwo auch sehr, sehr Prospect-mäßig unterwegs ist. Aber der kann auf Jahre dein Starter werden. Marshall Kneeland, der hat auch in den letzten Drafttagen oder kurz bevor es war, nicht umsonst dann nochmal ordentlich Hype bekommen. Den holen sie sich jung rein und eben Cooper Beebe, du hast es selber angesprochen. Und auch den restlichen Draft haben sie eigentlich bis auf Marist Liufau, den Linebacker von Notre Dame, dann auch nur noch Premium-Positionen adressiert. Also fand ich rundum solide, würde ich schon eher einen Plus geben, was die Dallas Cowboys gemacht haben.
Ich habe natürlich auch nochmal geguckt, was so meine Miners gemacht haben und da bin ich sehr froh, dass sie gedraftet wurden. Ich habe mir hier Rasheen Ali in Runde 5 nochmal notiert zu den Ravens. Runde 6, Dylan Lobby von New Hampshire. Ich habe es gesagt, achte darauf, wenn New Hampshire Running Back gedraftet wird, dann kann es nur Dylan Lobby sein. Und auch die Chargers, da kann ich vielleicht am Ende nochmal was zu sagen, weil den Chargers, den Chargers Draft mochte ich persönlich relativ gern auch. Die hatten ja zum Beispiel in Runde 7 mit Brandon Rice auch nochmal gut Value abgestaubt, fand ich. Ich weiß nicht, ob du zu den drei Spielern oder zu den Teams Ravens, Raiders, Chargers noch was hast, sonst mach gerne mit einem anderen was weiter.
Nee, da habe ich auch nur den Konsens mitbekommen. Ich habe mir die Klassen angeguckt und fand sie solide, aber nicht irgendwas, was mir rausgestochen ist, muss ich sagen. Ich fand die der Cardinals noch eine, die mich überrascht hat, also die ich gut fand. 8 Picks bis zu 104 ist natürlich auch völlig absurd. Haben da auch tolle Spieler geholt, aber total witzig. Sie haben mit den ersten 8 Picks Wide Receiver, Defensive End, Cornerback, Running Back, Guard, Tight End, Cornerback, Safety. Gefühlt das ganze Feld einmal geholt. Das fand ich mal irgendwie so richtig witzig. Natürlich auch Reaches dabei, aber auch gute Spieler wie Max Melton, auch ein Trey Benson, der Running Back, den sie da halt holen können. Und an 162 Christian Jones, ne? Ja. Der Tackle von Texas, der auf dem Consensus-Board in Top 60 Prospect war, geht dazu ihn. Also die Cardinals, die haben mir gefallen, dann haben mir die Saints noch gefallen. Ich finde Fuaga und Kool-Aid McKinstry mit den ersten beiden Picks, für Kool-Aid McKinstry sind sie auch ein bisschen hochgekommen, kann ich absolut nachvollziehen. Und dann hatten sie ja bis 150 keinen einzigen Pick mehr. Und dann holen sie sich Spencer Rattler. Und das ist für mich so ein perfekter Spot für ihn. David Carr ist sicherlich nicht die...
Derek, ne? David war ja bei den News
Derek.
Texans damals.
Genau. Natürlich nicht sein Bruder, der mittlerweile beim NFL Network sitzt, sondern Derek Carr. Sicherlich nicht die Lösung, um eine Lombardi nach New Orleans zu holen. Und wer weiß, wohin Rattler sich hinentwickeln kann. Ich meine, vor 3-4 Jahren, da war er noch der Nummer 1 Pick, ne? Und er hat jetzt hinter einer unfassbar bei NC State hinter einer O-Line gespielt, die katastrophal war. Und selbst wenn er niemals einen Snap
bei South Carolina war, ne?
Meine ich ja.
Alles gut.
Meine ich ja. Entschuldige. Und selbst wenn er in der NFL nie einen Snap sehen wird, es wird halt niemanden interessieren. Aber er ist irgendwie so der perfekte Spot, um vielleicht ihn zu beerben in irgendeiner Art und Weise. Dann Christian Boyd von Northern Iowa in Runde 6 und auch Josiah Ezerim, der Offensive Tackle von Eastern Kentucky, an 239 sind für mich Value. Also da haben mir die Saints, die auch oft schon nicht so gut aufgefallen sind, weil sie auch sehr, sehr schlampig mit ihren Ressourcen umgehen, gut gefallen. Und ein weiterer Draft, den ich noch erwähnen möchte, das ist der Steelers. Troy Fultano, Zach Frazier, Roman Wilson, Peyton Wilson, Mason McCormick, alle innerhalb der ersten 120, können alle Starter nächstes Jahr sein. Gerade die Interior Offensive Line mit Troy Fultano, Zach Frazier und Mason McCormick gut abgesteckt. Roman Wilson, toller Receiver aus Michigan, kann da eine Rolle haben. Und ein Spieler, den du in die erste Runde gemockt hast, der aufgrund seiner Injury Concerns gefallen ist, aber bei denen sich alle auch einig sind, dass er von seinem sportlichen Value absolut einer der Top-Player war. Peyton Wilson auf Linebacker. Tag 3 noch 2 Picks für die Defense. Also da haben mir auch die Steelers richtig gut gefallen.
Bevor ich nochmal mit so ein paar Nuggets nachher abschließe, habe ich mir auch nochmal 2 Draft-Klassen notiert, die ich wirklich gut fand. Ist auch interessant zu sehen, dass wir so ein bisschen auseinandergehen, aber das, ne, das macht es ja auch aus. Wir haben es ja auch gesehen bei den Experten, die hier im Internet ihre Draft-Grades streuen. Es geht auch natürlich ein bisschen auseinander. Und das ist auch gut so. Ich habe die Chargers gerade schon angesprochen mit Joe Ault, Ladd McConkey, Junior Colson und später auch Brandon Rice, Cornelius Johnson sind es halt auch viele Spieler gewesen, die ich persönlich auch sehr, sehr mochte und die, glaube ich, auch gut zu den Chargers passen. Aber eine meiner Lieblingsklassen, die haben wir heute noch gar nicht genannt. Und das haben sie auch dringend nötig, weil sie waren ein sehr schlechtes Team. Das waren die Commanders. Und ich finde auch die Klasse von den Commanders gut mit Jaden Daniels. Sie haben Value abgestaubt in Runde 2 mit Jason Newton, Mike Sainristel, Ben Sinnott, einer meiner Lieblings-Titans. Luke McCaffrey ging in Runde 3. Und später noch ein bisschen Value mit Jordan McGee und dann noch einem Safety und einem Defensive End. Also das waren nochmal zwei Klassen von den Chargers und Commanders, die ich ganz, ganz gern mochte.
Dann will ich, bevor du ein paar Nuggets noch hast zum Abschluss, auch noch über drei Klassen sprechen, die ich jetzt nicht so nice fand. Mhm. Carolina Panthers, ja. Xavier Laguette nach Uptrade, okay, aber was, also du gehst einen Platz nach oben, gibst dafür im Endeffekt einen Late-Round-Swap ab, aber ich habe mal geguckt, das waren 60 Plätze, die sie in der späteren Runde zurückgegangen sind, für einen Platz eben von der zweiten in die erste Runde. Ist halt das Ding so, Xavier Laguette, ich mochte ihn sehr und ist auch dringend benötigtes Upgrade. Das Ding ist aber, die 5-Year-Option für einen Wide Receiver ist gar nicht so sexy. Die ist nämlich schon ganz schön hoch. Und mit dem Vertrag von Justin Jefferson, der kommen wird, wird die auf über 20 Millionen im Jahr ansteigen. Das heißt, gar nicht so attraktiv, um dafür in Runde 1 zu traden. Und dann, ja, dann hast du halt jetzt auch diesen First-Round-Receiver-Stempel. Ja. Also du musst dann auch abliefern. Und da sind auch schon die ein oder anderen irgendwo drunter, ja, ich will nicht sagen zerfallen, aber ist auf jeden Fall auch mehr Chip on the Shoulder, sagen wir es mal so. Und dann haben sie halt an Tag 2 gleich mit einem Running Back nachgelegt, auch noch ein Linebacker, Brooks.
Tight End auch noch, glaube ich, ne?
Dann gefällt Sanders. Mir irgendwie gar nicht. Top 50 Picker war ja 46, glaube ich. Und man hat super viele Baustellen. Ja, Jatavion Sanders holt man dann noch, aber auf Edge auch gar nichts gemacht. Hat mir nicht so gut gefallen. Auch die Rams haben mir nicht ganz so gut gefallen. Jared Verse in Runde 1 an 19 in Ordnung. In der Range habe ich ihn gesehen. Aber dieser Braden Fisk Uptrade, so sehr ich ihn mochte und so geil sein Combine auch war. Also ein Zweitrunden-Pick dafür nächstes Jahr abzugeben und noch einen Fünftrunden-Pick in dem gleichen Draft, um 13 Spots nach oben zu kommen für einen maximal athletischen Defensive Tackle, der dir spezielle Plays bringen kann, finde ich schon sehr teuer. Auch Blake Corum ergibt für mich wenig Sinn, muss ich sagen. Aber wir wissen es, die Rams müssen mit einem Running Back aus dem Draft gehen. Cameron Kitchens, der Miami Safety, ja, okay, vielleicht nicht meine Lieblingswahl. Natürlich haben sie auch einen Kicker genommen, was auch bei mir nicht so positiv aufgefallen ist mit Joshua Carty. Aber Bo Limmer, zumindest den konnten sie noch holen, den Center, der ja wirklich weit gefallen ist, 217, ne? Von Arkansas war der, ne?
Ja, Arkansas. Ja.
Das war vielleicht noch ein bisschen Value, aber ich fand jetzt im Endeffekt nur den ersten und den letzten Pick ganz gut und das ist keine so gute Ausbeute. Und die Tennessee Titans fand ich jetzt auch nicht ganz so nice. JC Lathan ist in den letzten Tagen halt hochgegangen. Jetzt ist er an 7 gegangen. Hätte man vielleicht ein sichereres Prospect für einen Tackle-Spot. Klar, Joe Alt war weg, aber da waren, glaube ich, noch andere zu haben. Da sage ich mal gucken, ist eher, das ist wirklich absolut persönliche Präferenz. JC Lathan hat das Potenzial, 10 Jahre, 15 Jahre Starter zu sein. Also das will ich ihm gar nicht abspalten. Aber vielleicht, wenn er es nicht wird, sage ich, guck mal 3-4 Spots dahinter. Vielleicht war da ein Franchise-Tackle zu haben. Und dann eben Sweat an 38, ne? Das gefällt mir im Endeffekt überhaupt nicht. Der Texas Defensive Tackle, über den wir noch gesprochen haben, der wohl aus Takt 2 sogar rausfällt, geht hier an 38. Ein absoluter Reach für einen Guy, der schon ganz, ganz viele Issues mitbringt, nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb. Und sie konnten dann noch sehr, sehr viele Spieler draften, weil sie viele Late-Rounder hatten, aber war auch so ein Draft, bei der mir eher so ein bisschen, ja, nicht so gut gefallen hat.
Okay. Ich wollte gerne nochmal den Kicker-Run ansprechen. Ne? In Runde 6 sind ja 3 Kicker vom Board gegangen. Wir haben jetzt 2 schon angesprochen. An 203 Will Riker zu den Main Vikings. Du hast Joshua Cardi zu den Rams an 209 gerade angesprochen. Und auch die Jaguars haben ja mit Cam Little von Arkansas an 212 zugeschlagen. Also insgesamt 4 Special-Teamer. Das wollte ich hier nochmal kurz bringen. Und dann habe ich mir nochmal notiert, und zwar habe ich selbstverständlich ein Herz für sämtliche Small-Schooler gehabt und da habe ich mir nochmal ein paar rausgeschrieben. Wir haben nicht schlecht geguckt, Erik, in Runde 5, als plötzlich von den Toronto Argonauts Qantas Stiggers vom Board ging, ne, also von den New York Jets. Dann ein Spieler aus dem International Pathbreak Program aus England, Travis Clayton, ist in Runde 7 zu den Buffalo Bills gegangen. Ryan Flournoy, der Receiver zu den Cowboys von der Southeast Missouri State, die spielen in der Big South Football Association, also woher die Spieler auch alle kommen.
Das ist hammergeil.
Es ist einfach geil. Dann habe ich mir hier natürlich nochmal rausgeschrieben, wir hatten sie ja vorhin schon genannt, Giovanni Matu, der von British Columbia ja von den Lions gedraftet wurde, und Dylan Lobby habe ich vorhin schon genannt. Michael Jarrell, den Offensive Tackle der Seahawks möchte ich nochmal nennen, von den Findlay Oilers. Und übrigens, British Columbia, das sind die Thunderbirds. Ne? Also das sei hier nochmal erwähnt. Und in Runde 7 habe ich auch nochmal 2 Spieler mitgebracht. Trey Taylor von Air Force. Schön, dass ein Air Force Defender von Bord geht.
Auch klasse, das Bild einfach immer, wenn du dann so in den Draft-Tracker gehst und die da in ihrer Uniform sind. Herrlich.
Genau. Und die Kansas City Chiefs hatten in Runde 7 noch den Offensive Guard CJ Hansen von Holy Cross, von den Holy Cross Crusaders aus der Division 1 Patriot League geholt. Die spielen im Nordosten unter anderem auch gegen Navy und Army. Und was ich ganz witzig finde, sie haben ja sozusagen indirekt gegeneinander gespielt in der Southland Division 1 FCS in Texas. Dein Jalex Hunt hat gegen meinen Levi Drake Rodriguez gespielt. Nice. Also beide haben sowohl mit Texas A&M Commerce als auch mit Houston Christian gegeneinander gespielt. Also auch da eine kleine Parallele hier zum Abschluss. Das waren die Notizen, die ich hier nochmal ganz kurz zum Besten bringen wollte.
Ja, ich glaube, damit haben wir unsere beiden Draftklassen abgefrühstückt und im Endeffekt das, was wir noch so loswerden wollten, oder?
Ja, absolut. Also ich gucke noch mal ganz kurz hier auf meinen Zettel, aber ja, uns ging es darum, einmal hier einen groben Überblick zu bringen. Wie gesagt, oder du hast ja auch die eine oder andere Empfehlung gegeben, was Videos angeht. Ich finde es auch ganz spannend. Ich glaube, bei Minnesota habe ich es schon ein bisschen gesehen, bei Philly wird es auch so sein. Ihr könnt auf YouTube und auch auf den Social-Media-Kanälen der Teams tolle Videos auch aus den War Rooms, aus den Draft Rooms sehen. Ne? Ich glaube, das ist auch mal so eine Empfehlung für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Oder auch beispielsweise, wie die Prospects angerufen werden und denen mitgeteilt werden.
Ich glaube, das ist immer geil.
Ich glaube, das sind schöne Videos, die jetzt im Nachhinein so rauskommen.
Ne? Für einen Fan ist das immer geil. Ist auch ein bisschen Emotionalität dabei und dann hört man auch mal, was die Prospects dann in dem Moment sagen. Das ist immer richtig schön. Eine Sache, weil wir ja die First Round Instant Reaction nicht hatten, muss natürlich Bo Nix hier nochmal erwähnt werden. Mhm. Dass der an 12 geht, nochmal Appreciation Post sozusagen. Danke, Sean Payton, dass du den absoluten für dich MF-er geholt hast, wie du es ja nachher im Interview auch gesagt hast. Ich bin super excited. Du weißt, ich habe in der Preview schon drüber gesprochen. Ich hätte niemals gedacht, dass er an 12 geht. Und wir hatten 6 Quarterbacks innerhalb der ersten 12 Picks. Da kommt einiges auf uns zu und das ist ja auch für uns geil dann immer.
Und letztendlich müssen wir sagen, Erik, dank Bo Nix habe ich ja das Tippspiel gewonnen. Das müssen wir vielleicht nochmal auflösen. Stimmt. Ich habe, glaube ich, durch Bo Nix ja einen Pick im Mockdraft mehr, sodass wir natürlich Ole und der Organisation mit den Eichhörnchen dann ja gerne nochmal einen Zehner springen lassen wollen. Wir haben ja gesagt, der Verlierer von uns beiden, ich hatte, glaube ich, 6 richtig und du 5 oder 7 und 6. Irgendwie, du warst auf jeden Fall ein hinter mir. Dementsprechend wollen wir natürlich an die Eichhörnchen-Auffangstation auch nochmal einen Zehner von Skull Eagles Gold spenden, Erik. Und es passt doch irgendwie, dass dein Quarterback-Crush letztendlich dafür gesorgt hast, dass du verloren hast, oder?
Ja, du hast ihn ja zu den Nuggets, das ist das Basketball-Team. Ich gucke gerade Playoffs deswegen, aber zu den Broncos gegeben. Ja, wir waren top-heavy. Ich glaube, viele waren top-heavy in ihren Mocks und dann kam nicht mehr ganz so viel. Obwohl ich irgendwie hier Peter Schrager oder so, da hatte schon wieder 9 oder 10. Auch
ja,
so,
mehr, glaube ich.
Auch wenn du so guckst. Ne? Aber es ist, weil du sagst dann vor dem Draft so, oh, das sind die wildesten. Und der ist seit Jahren Der hat irgendwie so einen ganz schön guten Draht. Der sitzt so ein bisschen am Nabel, weil der hat seit Jahren irgendwie so eine Quote von fast 8 pro Runde 1. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir waren irgendwie bei 6 oder 7. Du hattest auf jeden Fall ein mehr. Es war Bonix und deswegen muss ich mir mal die Kontodaten rausziehen oder wie man früher so schön gesagt haben, mal an den EC-Terminal gehen.
Die Bankleitzahl eingeben.
Die Überweisung tätigen.
Ja. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ding hier zu. Das war die Saison 23, 24, wenn man so will, in der NFL von Scoldy Gets Skoll. Erik, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Instant Reaction gab es auch aus dem Grund nicht, weil ich auch gerade hier so ein bisschen im Umzugsstress bin und so und mit der Lütten, aber wenn wir wieder da sind, werden wir entweder bei dir ganz entspannt im Garten aufnehmen oder schon bei mir dann in der neuen Wohnung. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz und dann wird sich das auch wieder ergeben, dass wir wahrscheinlich, was den Draft nächstes Jahr angeht, vielleicht wieder in Runde 1 eine Instant Reaction aufnehmen werden. Aber wir wollten zumindest hier und heute dann nochmal die reguläre Draft Recap machen und das ist uns hier auch, glaube ich, innerhalb von 1,5 Stunden wieder ganz gut gelungen. Deswegen, ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit mal wieder.
Wir schauen mal, was wird, sozusagen. Ja, wird, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hatte einen Satz im Kopf, aber ja, sind wieder drei Dinge auf einmal, die ich sagen wollte wahrscheinlich. Draft immer wieder geil. Jetzt warten wir einfach mal darauf, bis wir dann wieder endlich mal irgendwelche Informationen bekommen. Wie gesagt, Spielplan, ich habe es am Anfang gesagt, der excited mich nicht so doll, wie es die Amerikaner aufziehen. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir dann, welche Division es auch immer sein wird, reingehen und dann, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, wirklich von hinten das Pferd aufzäumen und uns wirklich jedes Detail zu jedem Team dann auch angucken, weil, das muss ich auch sagen, das hat auch während der Saison, um Dinge einzuordnen, auch immer sehr geholfen.
Ja. Bevor ich die Folge zumache und dich noch was frage, was ich immer frage, habe ich eine andere Frage und zwar gebt ihr Chase Claypool zu den Buffalo Bills noch irgendwelche Vibes, das kam gerade rein.
Ja, okay. Ja, das ist ja auch eine spannende Sache. Keon Coleman hat man ja auch gesagt, okay, sie wollten anscheinend immer mit ihm gehen, aber eigentlich ein Wide Receiver, den sie schon zwei oder dreimal auf dem Roster haben. Buffalo, ein Team, was sehr, sehr spannend wird nächstes Jahr, glaube ich, weil die haben einen Umbruch, aber die haben halt eben den Top Quarterback. Spannend, aber ja, Chase Claypool wird, glaube ich, immer dafür in Erinnerung bleiben, dass die Chicago Bears für den einen Zweitrunden-Pick bekommen haben.
Ganz früh, ja. Gut, dann machen wir das Ding hier zu, Erik. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Damit geht eine weitere Saison Scoldy Gets Skoll zu Ende und ich frage dich trotzdem am Ende jeder Folge, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest.
Nee, es war andersrum, ne? Die Steelers haben den Zweitrunden-Pick bekommen. Er ist doch nach Chicago gegangen,
oder? Ja, so richtig, ja, genau.
Nicht, dass ich hier wieder was Falsches erzähle, aber um die Folge wie immer abzuschließen, an euch alle schöne Sommerpause und Scoldy Gets Skoll.
Und damit senden wir euch wie immer hanseatische Grüße in eure Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann Anfang Juni wieder, wenn es heißt Division Previews. Haut rein und ciao, ciao.